Frage dich. Warum bist du hier? Fürchtest du den Tod? Führst du ein erfülltes Leben?
Hallo Christian, hallo liebe ZuhörerInnen. Heute geht es um diese drei Fragen, die ihr gerade gehört habt. Ja, und stellt euch vor, ihr seid gestresst, jetzt mal nur hypothetisch. Das Leben fliegt an euch vorbei, ihr wisst nicht mehr, wo hinten und vorne ist und auf einmal kommt ihr in einen Café und da bekommt ihr nicht einen Kaffee serviert, sondern diese drei Fragen und ein paar gute Gespräche. Darum wird es heute gehen. Wir schauen uns heute das Buch Das Café am Rande der Welt von John Strzelecki an, ja, und fragen uns, wie man eigentlich mit Hilfe dieser Fragen zu einem erfüllteren und glücklicheren Leben kommen kann. Hi Christian.
Servus Andi, hi. Ja, total spannend, die Fragen. Und auch wenn ich das Buch jetzt schon ziemlich lange kenne, auch als wir in der Vorbereitung uns nochmal mit diesen Fragen beschäftigt haben, habe ich mal so geguckt, so was kommt eigentlich so in meinem Kopf, wenn ich diese Fragen höre. Oder habe mich selbst mal so in die Situation hineinversetzt. Was ist eigentlich, wenn ich so einen total stressigen Tag habe und dann würde ich jetzt nach Hause kommen und das Erste, was irgendwie meine Frau mich fragen würde, wäre, warum bist du hier? Fühltest du den Tod oder führst du ein erfülltes Leben? Und was ich so spannend finde, ist, auf der einen Seite werden wir, und das werden wir in dieser Folge wahrscheinlich entdecken, wie wahnsinnig wertvoll es ist, sich mit diesen Fragen beschäftigen und wie viel man quasi selber lernen kann über sich, wie viel man aber auch rausziehen kann in der Beantwortung dieser Fragen und insbesondere in der Selbstreflexion, die dahinter steckt. Und trotzdem dachte ich mir, um es jetzt mal ganz umgangssprachlich zu sagen, wenn ich nach so einem total gestressten Tag irgendwie nach Hause komme und jeder würde mich fragen und irgendjemand würde mich fragen, führst du ein erfülltes Leben, dann würde ich erstmal sagen, also ich will gerade ganz viele Fragen hören, aber bitte nicht die. Also das ist so das Erste, woran ich denken musste. Das heißt, es hat natürlich auch sowas, so ein bisschen was zu tun. Also, oder um es mal so zu sagen, ist es jetzt nicht unbedingt die größte Komfortzone, mit solchen Fragen konfrontiert zu sein, oder Andi?
Ja, weil es ja auch eine riesige und große Frage ist, die beantwortet man ja mal nicht so nebenbei. Ne? Und genauso geht es auch dem John, dem Protagonisten in diesem Buch. Büchlein, muss man ja sagen. Wir reden jetzt nicht von hoher Literatur, ja, oder von einem dicken Werk, sondern tatsächlich von einem kleinen Büchlein, 2005 geschrieben von John Strzelecki. Und wer ihn kennt, der weiß, dass er auch andere Bücher geschrieben hat. Also erstmal noch eine Fortsetzung dann von diesem Buch. Und das Café am Rande der Welt ist aus 2005, also auch schon ein bisschen älter. Er hat dann auch später die Big Five for Life geschrieben, wo es darum geht, halt fünf Elemente nochmal zu betrachten, die für ein glückliches und erfüllendes Leben relevant sind. Damit hat er sich einen Namen gemacht. Und tatsächlich ist es hier auch so. Also, wie du eben gesagt hast, ich wäre total irritiert, so ging es dem John auch. Der ist nämlich auf einer Autofahrt und verfährt sich irgendwie. Ja, das funktioniert nicht so, wie er möchte. Er ist frustriert und er ist erschöpft. Und eigentlich möchte er nur eine Pause einlegen und kommt zu diesem Café. Und dieses kleine Café, das Café am Rande der Welt, ja, es scheint ein bisschen abgelegen zu sein. Aber dadurch, dass er halt total, ja, sowieso unterwegs ist und ein bisschen durch den Wind kommt er halt dahin und er schaut auf diese Karte. Also da ist halt, wie du es so kennst, im Café, ja, ist ein Menü, da sitzt noch ein anderer Gast, ist eine Bedienung und Koch und so weiter. Und er nimmt dieses Menü und statt einer richtigen Karte stehen halt diese drei Fragen drauf. Und das ist auch die Irritation und genauso reagiert John eigentlich auch, ja, so ein Stück weit. Was sind das hier? Und das ist ja übrigens was man im Coaching ganz häufig macht, ja, so eine Intervention. Also wirklich mal reinhauen und ein Stück weit eine Irritation dann auch streuen.
Das Buch hat einen cleveren Trick dabei und zwar, er hat keine Chance wegzulaufen. Also weil quasi er ist quasi im totalen Verkehr in diesem Café angekommen und ist halt quasi auch hilflos, weil ich glaube, sein Tank ist irgendwie leer und er muss tanken und ist da irgendwie mit Glück noch aus diesem Stau rausgekommen und landet dann halt in diesem Café. Weil so wie der Charakter ganz am Anfang des Buchs dargestellt wird, dann ist es ja so ein... Also ich glaube, es ist ein Marketingmanager, so ein wird als erfolgreicher Marketingmanager dargestellt, der aber seine, wir kennen es alle, entweder weil wir es selber erlebt haben oder weil man es vielleicht im Bekanntenkreis mitbekommen hat, der halt jeden Tag seinen 12, 13, 14 Stunden Arbeitsalltag hat, dann, wie du es gesagt hast, total gestresst und noch in irgendeinen Stau reinkommt, irgendeinen Termin verpasst und absolut frustriert in dieses Café reinkommt und plötzlich diese drei Fragen hat. Und dann, jetzt wage ich mal die Hypothese, so wie er am Anfang dargestellt wird, wenn er nicht unbedingt sich verfahren hätte und nicht unbedingt gerade eine extreme Notlage hätte, hätte es sein können, dass er sich gar nicht so tief mit diesen drei Fragen beschäftigt hat. Das heißt, Er wird, wenn man so will, zu seinem Glück ein bisschen gezwungen am Anfang des Buchs, ne?
So könnte man das sagen. Er rutscht da so ein bisschen rein. Es war auf jeden Fall nicht Absicht, sich genau. jetzt heute und hier und heute oder dann zu diesem Zeitpunkt mit diesen Fragen zu beschäftigen. Aber kennst du das nicht auch, dass man manchmal so eine Phase hat und man ist wie im Hamsterrad? Ist vielleicht auch etwas, was sich so einstellt, nachdem man so die aus der Jugend rauskommt oder das Studium oder was auch immer so hat und in so einen Arbeitsalltag, so einen Arbeitstrott reinkommt und Familie kommt dazu und du hast ganz viele Dinge auf einmal zu bewältigen und immer weniger Zeit für die Dinge, die du sonst gemacht hast. Also kennst du das nicht auch? Kennt ja irgendwie jeder. Das ist dieses Hamsterrad, dieses Everyday Life, wo man immer in der Mühle ist und das Ganze so auch bespielt natürlich. Und meistens kriegt man das gar nicht mit, wenn man nicht über so einen Ruck dann irgendwie doch mal angehalten wird. Ne?
Genau, und was ich spannend finde, ist, insbesondere die Lebensphase, in der der Protagonist an dieser Stelle ist und wann man sich vielleicht diese Fragen stellt. Und er sagt, am Anfang erscheint das so ein bisschen normal. Also quasi, du kommst auf die Welt und irgendwann bist du eingeschult und in der Einschulung arbeitest du darauf hin, auf die weiterführende Schule zu kommen. So, dann auf der weiterführenden Schule arbeitest du darauf hin, einen Abschluss zu haben und dann zu studieren, eine Ausbildung zu machen. Also du sagst, okay, ich keine Ahnung, acker gerade richtig, aber es lohnt sich ja, weil dann bin ich ja sozusagen Student oder bin in der Ausbildung und dann geht es jetzt richtig los. So, dann bist du Student oder bist in der Ausbildung, ackerst wieder richtig los und sagst, ja, aber dann habe ich ja danach einen Beruf und dann wird es ruhiger, weil dann bin ich ja safe. Und dann merkst du irgendwann, okay, du bist im Berufsleben angekommen, da hört es aber nicht auf. Dann heißt es, jetzt muss ich aber gerade richtig ackern, weil wenn ich jetzt richtig loslege, dann habe ich die Beförderung und dann bin ich angekommen. Und das Problem ist, wir könnten das jetzt noch 5 Stunden weitergehen. Es gibt immer ein danach. Also dieses wirklich so, ich bin jetzt angekommen und jetzt hört das Hamsterrad auf, das gibt es nicht. Weil nach der Beförderung kommt die nächste Karriereleiter und die nächste Karrierestufe. Und wir haben ja schon in vergangenen Folgen auch über dieses Thema Narrative geredet. Und dieses Karriereleiter-Narrativ ist auch ein fest verankertes. In dem Sinne von, es muss immer weitergehen. Also man könnte ja fast sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, ich bin total glücklich da, wo ich bin und ich will genau auf meiner Position, genau da will ich bleiben, wird ja gesellschaftlich fast als negativ so wahrgenommen. So, will der sich nicht weiterentwickeln? Will der nicht weiter? Und das ist so ein bisschen nur das Hamsterrad, in das der Protagonist auch ist. Also quasi das höher, schneller, weiter eben nicht nach dem Studium oder nach der Ausbildung aufhört.
Exakt. Und tatsächlich ist es ja heute so, wenn du auf dieser Leiter stehen bleibst, ja, dadurch, dass die Zeit sich so schnell dreht und auch so viele neue Informationen drin sind, manche erleben das ja auch so wie so ein Paternoster und du fährst dann einfach wieder runter. Also Stillstand ist eigentlich Rückschritt. Das ist ja manchmal so, was noch einen zusätzlichen Schritt hat. Und diese grundlegenden Fragen, die stellt man sich im Alltag eben nicht und verliert damit vielleicht auch den Blick für tatsächlich Bedeutungsvolles. Und dieses Aufschieben ist übrigens auch ein Thema in dem Buch, ja. Das Aufschieben auf später, sich vorbereiten und viel ackern für den Ruhestand. Das sind so ein paar Reflexionsfragen. Das Buch ist tatsächlich an vielen Stellen so, als hätte jemand ein Coaching-Gespräch mitgeschrieben, ja. Also, weil ganz viel mit so systemischen Fragen gearbeitet wird. Also, Fragen im Sinne von, hey, wie würdest du das aus einer anderen Perspektive sehen? Stell dir doch mal vor. Das heißt, es ist eigentlich auch super geeignet, wenn man sich das mal in die Hand nimmt und bei einem Kaffee oder bei einem Nachmittag oder ein paar Nachmittagen, das Buch ist nicht so lang, ja, darüber selbst mal ein Stück weit sinniert. Also einerseits, welche kleinen Dinge tatsächlich von Bedeutung sein können, wie Konsum eigentlich ablenkt, wie wir ständig auf die Hypothek des Ruhestandes oder so hinarbeiten, was aus einer anderen Perspektive auch noch total fragwürdig ist, weil wenn du sagst, ach, später mache ich das und ich mache das später, 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 heißt das ja auch, du gehst irgendwann in so einen echten passiven Modus über, ja, wo du dann sagst, jetzt muss ich eigentlich nicht mehr arbeiten, jetzt muss ich nicht mehr das machen, worauf ich auch Freude habe. Wird, wenn wir nachher nochmal drauf kommen, also wenn wir uns diese Fragen nochmal genauer anschauen.
Rein rational, das ist ja auch total die blöde Rechnung. Also quasi, wenn ich sage, ich bewahre immer alles für später auf, bis, keine Ahnung, ich in Rente gehe oder nicht mehr arbeite. Also ich sag mal so, selbst wenn ich jetzt nur die rationale mathematische Gleichung mache, ist es doch eigentlich ziemlich sinnlos, 67 Jahre aufzuschieben, um quasi dann alles zu machen. Weil erstens, manche Dinge kann man dann vielleicht gar nicht mehr machen. Also manche Gelegenheiten bieten sich auch gar nicht mehr wieder. Und zum anderen weiß ich nicht, was dann kommt. Weil meistens ist es ja so, dann hört es ja nicht auf. Dann geht es halt da auch weiter. Und deswegen, ich glaube, auch so rein mathematisch ist es eine ziemlich blöde Rechnung von unserem Leben, was wir haben, 65, 66, 67 Jahre Dinge aufzuschieben.
Ja, das, ich glaube, man muss sich halt aktiv dafür entscheiden, wenn man das wirklich möchte. Aber man darf nicht vergessen, viele Dinge sind dann halt schon gelaufen. Deine Kinder sind wahrscheinlich groß in dem Alter. Du bist nicht mehr so sportlich wie vorher. Ja? Dinge, die du gefeiert hast früher, die sind vielleicht nicht mehr so. Also das muss dann jeder für sich selbst wissen. Aber ich denke auch, es macht mehr Sinn, wahrscheinlich auch im Hier und Jetzt dann zu leben. Und das ist auch ein Plädoyer, was dieses Buch letztendlich gibt. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Es gibt diese Frugalisten. Hast du von denen mal gehört? Frugalisten? Nee. Frugalisten sind so Leute, so eine Bewegung, die sagen, also alles, was ich tue in meiner frühen Zeit sozusagen als junger Erwachsener auch, so bis 30, 40, ist jetzt ein heftiges Sparen und ein Investieren und alles darauf ausrichten, dass ich sozusagen finanziell unabhängig bin, wenn ich so um die 40 bin. Und da muss ich wirklich nichts mehr machen. Das heißt, das ist das zum Extrem getrieben. Die Frugalisten sind das, ja. Gibt's auf YouTube, auf der YouTube-Universität beispielsweise, kann man sich das nochmal genauer anschauen. Insofern gibt's Leute, die machen das tatsächlich zum Lebenszweck. Aber ganz, ganz viele sind halt eher in diesem Hamsterrad drin und fragen sich halt im Alltag nicht mehr so richtig, hey, wo will ich denn eigentlich hin? Was ist mir wichtig? Ich merke gar nicht, dass ich im Hamsterrad bin. Genau. Ja, also dem Stress des Alltags entfliehen. Das ist das, was John sich eigentlich nicht vorgenommen hat, aber was irgendwie passiert. Und durch den Aufenthalt im Café, da trifft er halt verschiedene Charaktere. Das sind Anne, das ist sozusagen eine andere Besucherin. Das ist Mike, der Koch. Und
Casey, die Kellnerin.
Casey, die Kellnerin, ganz genau. Genau. Und mit denen kommt er in Kontakt halt, weil er ins Café kommt. Ne? Und dann mit denen kommt er einfach ins Gespräch und die stellen ihm so ein paar Fragen auch dazu, zu dem, was er dann für sich selbst bewegt. Und die Erkenntnisse und Entscheidungen, die er rausgewinnt, die lassen ihn als jemand anders das Café verlassen, als er reingegangen ist. Also mit einem anderen Blick auf die Welt. Wir hatten ja öfter schon mal die Heldenreise, wir hatten auch öfter schon mal Perspektivwechsel besprochen. Das ist heute wieder so ein Aspekt, wo jemand, indem er die Perspektive aufs Leben verändert, ein Stück weit auch sich verändert und andere Dinge dann natürlich auch priorisiert. Ja?
Ich finde es auch selbst total spannend, als Leser so eine kleine Vogelperspektive zu haben. Also letztlich ist ja auch das so, du hast gerade gesagt, das ist ein bisschen wie so ein begleitetes Coaching-Gespräch, was man da liest. Und ein Coaching-Gespräch ist ja etwas, was normal, wenn ich nicht gerade selber Teil von dem Coaching-Gespräch bin, eher im Verborgenen bleibt. Also die wenigsten Coaching-Gespräche werden jetzt irgendwie live im Fernsehen übertragen oder kann ich mir als Podcast anhören, sondern es ist ja eine sehr vertrauliche Atmosphäre. Und deswegen finde ich es auch total spannend, was für ein Gefühl man eigentlich bekommt, wenn man das Buch liest. Weil man hat so ein wahnsinnig wertschätzendes Gefühl, Teil des Moments zu sein, weil ich finde, man vergisst relativ schnell, dass es hier ein fiktiver Charakter ist und eine fiktive Story. Und irgendwie hat man so ein wertschätzendes Gefühl, wow, ich darf gerade Teil von so einem wahnsinnig wertvollen Gespräch und von einer wahnsinnig wertvollen Entwicklung zu sein. Und neben den drei Fragen kommen ja auch noch weitere Fragen auf, die, finde ich, gerade aus dieser Beobachterperspektive auskommen. Zum Beispiel, so wie der Protagonist zum Beispiel vorgestellt wird. Und ich stelle mir zum Beispiel am Anfang des Buchs mal so eine Frage, was bedeutet eigentlich Erfolg oder was bedeutet eigentlich erfolgreich sein? Hat man am Anfang so eine Perspektive, ja, klingt wie ein wahnsinnig erfolgreicher Mann. Also ich bin ein erfolgreicher Marketingmanager, so wie sein Job beschrieben wird, der wird jetzt nicht großartig beschrieben. Und man hat einen Eindruck, okay, der hat es geschafft, um es mal jetzt so ganz plakativ überspitzt auszudrücken. Also das ist doch ein erfolgreicher Manager.
Und inwiefern würdest du denn jetzt an der Stelle Erfolg dann definieren? Weil du sagst ja dann, okay, erfolgreich im klassischen Sinne. Was wären denn so die Aspekte, wo du dann sagen würdest, das wäre jetzt Erfolg in diesem klassischen Sinne?
Ja, ich sag mal, aus so einem ganz klassischen Verständnis heraus, dann da fallen so ein paar Stichwörter, wie wir halt gesellschaftlich häufig beruflich Erfolg definieren. Es wird von Karriereleiter gesprochen, es wird von Beförderung gesprochen, die er schon erfahren hat. Es wird relativ am Anfang wird irgendwie deutlich, ah, okay, er wird auch einen akademischen Hintergrund haben. Also so dieses klassische berufliche, ah, okay, der hat seine akademische Laufbahn, dann ist er irgendwo als Marketing-Mitarbeiter angefangen, jetzt ist er Marketing-Manager, dann ist ja auch, und das ist ja das total Absurde in unserer Gesellschaft. Und da habe ich selber gemerkt, obwohl ich natürlich rational total weiß, das ist absoluter Blödsinn. Und trotzdem kommt man in dieses Gefühl rein, so, ah, okay, ja, und jemand, der so viele Überstunden hat, der muss ja erfolgreich sein, weil der so viel zu tun, das ist so ein gefragter Mann. Das heißt, aus so einem Karriereblickwinkel denkt man erstmal so in den ersten fünf Seiten, okay, ist doch ein extrem erfolgreicher Mann. Ja, der hat jetzt kurz ein Problem, da ist ein Stau, sein Tank ist leer, hoffentlich findet er schnell eine Tankstelle, dann kann er wieder nach Hause zu seiner Familie fahren, aber Er hat ja alles, was er braucht. Ist doch erfolgreich.
Also wirtschaftlich erfolgreich, sagst du auch so, ja? So.
Genau, wirtschaftlich, beruflich, Karriereleiter, weil natürlich auch von Breuding das Buch so ein bisschen so einleitet. Also das Leben wird ja aus seiner Perspektive da am Anfang beleuchtet. Und da wird man schnell so ein bisschen geframed. Und da würde ich mal zum Beispiel sagen, ja, dann aus diesem Sinn macht es Sinn. Oder aus diesem Blickwinkel macht es Sinn. Und im Café dann selber mit diesen Fragen konfrontiert, wird plötzlich total der Kontext gewandelt, im Sinne von so, also wenn man so will, wie als ob sich so eine Situation von jetzt auf gleich so total entwaffnet, so im Sinne von, okay, es geht hier gar nicht um Beruf, es geht hier gar nicht um wirtschaftlichen Erfolg, es geht hier gar nicht um Geld. Und dann merkt man so, okay, dann bleibt ja bei diesem Charakter, den ich gerade kennengelernt habe, eigentlich nichts mehr übrig, oder beziehungsweise nichts mehr übrig, was ich bisher über diesen Menschen kennengelernt habe.
Ja, deswegen genau, was man nicht weiß, ja.
Deswegen finde ich doch diese Beobachterperspektive total spannend, weil, wie gesagt, das ist nur eine Facette, dass sich diese Frage, was ist eigentlich erfolgreich, total wandelt, oder die Beantwortung dieser Frage wandelt sich im Laufe des Buchs total.
Ja, und der Kern deiner Perspektive geht ja auch sehr auf den Bedeutungszusammenhang. Was bedeutet es eigentlich, erfolgreich zu sein, ja? Genau. Ein Stück weit bedeutet das vielleicht nicht nur den Stress, also da bedienen sie natürlich auch das Narrativ hier, ja, was wir haben von Managern oder Leuten, die halt in ihrem Beruf sehr erfolgreich sind, die haben immer mehr zu tun, als sie schaffen können. Ja, die sind immer gestresst, die sind immer hektisch unterwegs, und das Bild wird da hier anfänglich auch gezeichnet. Und jetzt wird er damit konfrontiert, der John, konfrontiert damit, was eigentlich seine Ziele, was sein Lebenszweck und was vielleicht auch seine Ängste sind. Und dazu geht eine Selbstreflexion. Und jeder, der das auch machen möchte, der kann das natürlich tun, entlang dieser Fragen, die Strzelecki hier mitgibt. Es gibt drei Fragen, die er dort findet. Und die erste, die wird ihm von, ja, oder wird am meisten bewegt, dann letztendlich auch von Casey und der Kellnerin, dann mit ihm, ja. Und die erste Frage ist ja, warum bist du hier? Und ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Ich hatte das mal tatsächlich, ich hatte jemanden mal getroffen, und da ging es um so Sachen wie Purpose, Arbeit, Sinn im Leben und so weiter. Und wir hatten nur ganz kurz ein Treffen verabredet. Das war ich, noch ein paar andere, und wir haben uns am Flughafen getroffen. Und er war so der Typ, der Guru irgendwie für Purpose-Findung und so weiter, ja. Und er sagte dann einfach so im Sinne von, hi, du bist Andreas. Warum bist du hier? Und ich so, naja, ich bin gerade hier von der Konferenz gekommen und jetzt hier so, nein, warum bist du hier? Ah ja, okay. Und dann habe ich so gemerkt, er möchte jetzt ein bisschen größer. Ja, wie bilden die sich diese Puzzleteile in meinem Leben zusammen? Haben die irgendein Muster, dass ich jetzt an dieser Stelle mit diesem Typen über dieses Thema dann auch rede? Ja, das heißt, die Frage, warum bist du hier, ist jetzt nicht örtlich gemeint, sondern tatsächlich, warum hat es dich hierher verschlagen? Mit welchen Themen hast du dich eigentlich beschäftigt und auseinandergesetzt, dass du jetzt hier und heute hier bist? Und man könnte auch sagen, ein bisschen weiter gefasst, was ist dir eigentlich wichtig? Was ist dein Zweck auf der Welt? Was würde fehlen, wenn du nicht da bist? Und das geht dann auch in so eine Richtung, die mit Glück natürlich und mit einem Wirkungsempfinden auch einhergeht, wenn man wirklich sagt, was ist eigentlich das, was dem du dein Leben irgendwie widmen möchtest?
Ich habe neulich einen ganz spannenden Ausdruck dafür gefunden, weil es ist ja genauso, wenn mir im Alltag einer diese Frage stellen würde, dann würde ich, glaube ich, so ad hoc gar nicht erkennen, was die Tragweite der Frage ist. Und ich würde erstmal auch beantworten, warum bin ich hier? Ja, weil ich würde gerne zu dem Ort kommen, und hier fährt gleich ein Bus. Oder ja, ich war gerade auf dem Meeting und es hat sich angeboten und hier wollte ich noch schnell Kaffee trinken. Also man neigt dazu, die so ad hoc zu beantworten und eher so sagen, ja, keine Ahnung, was ist so die zeitliche Abfolge? Und ich habe neulich nochmal den Film, glaube ich, fast eine eigene Folge nochmal drüber gemacht, Die stille Revolution geschaut, der sich auch ganz, ganz viel über das Thema Sinnhaftigkeit in der Arbeit beschäftigt. Also anhand von einem Hotelmanager, der so ein bisschen ähnlich zu unserem John ist, aber da will ich jetzt nicht zu dir drauf eingehen. Und in diesem Film wird dieses Warum bist du hier oder Sinnhaftigkeit als Warum hinter dem Warum bezeichnet. Und das fand ich relativ spannend. Also quasi, das ist das Warum hinter all den ersten Warums. Also als erstes würdest du sagen, ja, weil ich bin hier auf einer Konferenz und ich will das und das und das machen. Oder ich bin hier gerade beim Kunden, weil ich helfe dem, das und das und das zu erreichen. Aber nicht diese Warums ist gemeint, sondern was ist denn das Warum, was genau dahinter steckt. Und das fand ich einen ganz spannenden Ausdruck, so das Why hinter dem Why.
Tatsächlich verleitet die Frage dazu, sich erstmal mit sich selbst zu beschäftigen, weil du damit klären musst, was ist mir eigentlich wichtig, wofür stehe ich und wobei, was fällt mir auch leicht zu tun, was mache ich vielleicht auch gerne, ja? Also das sind ja die Dinge, also nichts ist schlimmer, als zum Beispiel in einem Arbeitsverhältnis zu sein, wo man sagt, das ist ja alles total sinnlos, hier verplemper ich irgendwie Lebenszeit, muss aber trotzdem machen, ja, dann ist wahrscheinlich Zeit tatsächlich zu überlegen, wie komme ich aus dieser Situation raus, was will ich denn eigentlich tatsächlich machen und was wäre dann auch einfacher für mich. Das heißt, die Frage, die führt einen ja tatsächlich in Kontakt mit sich selber, ja, um da zu beantworten auch, was ist denn eigentlich das, was ich machen möchte. Und das ist eine Frage, die können wir uns heute viel stärker stellen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ja, also wenn wir uns mal 150 Jahre zurückdenken, ja, und da bestand ein Arbeitstag, also selbst für Kinder, aus einer zweistelligen Anzahl von Stunden. Also die Leute mussten richtig ackern, ja. Oder wenn du sagst, okay, noch früher, weiß nicht, wenn man da zurückdenkt, dann ist die Arbeit halt Arbeit. Das ist irgendwie dann schon Lebensinhalt, Lebenszweck, wahrscheinlich auch ein Stück weit eine Rolle, etwas, was man die ganze Zeit macht. Diese Sinnfrage, die haben wir jetzt auch die Gelegenheit, ja, die wir auch Zeit haben, Podcasts zu machen, uns zu stellen. Und die stellt man sich gleichzeitig auch in der heutigen Arbeitswelt immer öfter. Was ist denn eigentlich der Sinn dahinter? Widme ich meine Zeit, meine Lebensenergie eigentlich einer Sache, die irgendwie gut ist? Und das trägt dann natürlich auch zur persönlichen Klarheit bei und führt auch dazu, dass es mehr als bloßer Gelderwerb ist an vielen, vielen Stellen. Aber muss man natürlich auch dazu sagen, das ist ein Stück weit ein Privileg auch unserer Gesellschaft gerade, ja. Das ist, wenn man jetzt erstmal damit zu tun hat, sich darum zu kümmern, ein Dach über dem Kopf zu haben und was zu futtern für sich und seine Kinder, dann stellt man sich diese Sinnfrage natürlich erstmal nicht. Das heißt, im Sinne dieser Bedürfnispyramide, ja, zunächst müssen Grundbedürfnisse erfüllt sein und dann irgendwann kann man sich auch mit sich selbst und dem Sinn des Lebens und anderen philosophischen Fragen beschäftigen. Da sind wir an dieser Stelle hier gerade.
Ja. Da hast du auch was angesprochen, ich weiß gar nicht mehr welches Buch, aber der Herr Harari hat auch mal in einem Buch beschrieben sozusagen, warum oder was ein Grund sein könnte, warum wir uns gerade jetzt so viel mit der Sinnhaftigkeit hinter unserem Handeln befassen. Also nicht nur im beruflichen, zum Beispiel auch im privaten. Und es hat auch viel damit zu tun, dass ganz große oder dass wir als Gesellschaft ganz große Existenzfragen zumindest in dem Bereich der Erde, wo wir jetzt zum Beispiel wohnen, geklärt haben. Also quasi, wir müssen uns nicht jeden Tag Gedanken machen, kriege ich heute genügend Essen, um heute Abend schlafen zu gehen. Also wir haben so ganz viele Existenzfragen insoweit in Anführungsstrichen geklärt, als dass sie für große Teil unserer Gesellschaft selbstverständlich sind. Also wir müssen, wie gesagt, nicht mehr großartig Gedanken machen, dass wir etwas zu essen bekommen. Auch wenn du richtigerweise sagst, wir sind da extrem privilegiert, das wird sicherlich nicht für alle Menschen. Ein Großteil muss ich nicht mehr Gedanken machen, wo schlafe ich heute Abend? Habe ich ein Dach über den Kopf? Und wenn diese existenziellen Fragen, wenn die irgendwann in den Hintergrund rücken, weil wir es als selbstverständlich sehen, dann kommt natürlich relativ schnell die Sinnfrage. Und deswegen kann man ein bisschen sagen, es ist ja auch, wir betrachten hier auch popkulturelle Phänomene, da kann man sagen, passt dieses Buch auch perfekt in diese Zeit, in der es geschrieben worden ist. Weil wenn man mal so guckt, alles das, was Richtung Ratgeber, Selbstratgeber geht, Work-Life-Balance, die Sinnhaftigkeit, da ist wahnsinnig viel die letzten 10, 15, 20 Jahre entstanden. Und es hat sicherlich auch was zu tun. Das, und ich glaube, da kann man sagen, zum Glück für einen Großteil der Menschen diese existenziellen Fragen ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sind. Wobei man hier wirklich nochmal betonen muss, dass es natürlich nicht für alle Menschen auf der Welt gilt.
Ja, und ich denke, es kommt noch ein zweiter Fakt dazu. Und das ist diese, ja, man sagt es ja schnell, Komplexität, aber die Vielfalt der Welt, in der wir leben. Ja, also noch vor 20 Jahren und wenn man noch weiter zurückguckt, vor 100 Jahren, da gab es halt irgendwie drei Zeitungen, ja, und die konntest du lesen, die kamen einmal am Tag raus, hast du Nachrichten bekommen. Heute mit Twitter, allen möglichen Online-Medien und Zugang mit WhatsApp und so weiter, hast du ein ganz anderes Informations- und Konsumverhalten. Oder früher gab es einzelne Produkte, die man halt kaufen konnte, ja, da bist du halt speziell im Osten in die Kaufhalle gegangen oder im Westen Supermarkt, hast halt eine kleine Auswahl von Senf gehabt. Heute gehst du in den Supermarkt, hast irgendwie 20 Sorten Senf. Das heißt, wir stehen immer wieder vor bestimmten Fragen und Themen, wo wir Entscheidungen treffen müssen und wo wir mit einer viel größeren Vielfalt von Meinungen, von Eindrücken, von Informationen konfrontiert sind, als es früher der Fall war. Auch wenn du einkaufst oder bei Amazon, du musst ganz viele Entscheidungen treffen, dich durch einen Dschungel zurechtfinden. Und da haben wir auch das Thema Konsum jetzt gerade auf der Pfanne. Da werden wir gleich nochmal drauf, werde ich gleich nochmal was dann zu sagen, wenn wir uns mit dieser ersten Frage beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz, also wir müssen mit viel, viel mehr einzelnen Teilen und Informationen umgehen. Die Zeit ist schnelllebiger geworden. Wir erlösen uns ein Stück weit von Raum und Zeit, weil wir nicht mehr überall hinfahren müssen, um Dinge zu machen. Und das führt dazu, dass natürlich auch Ratgeber, Coachings und Selbstfürsorge eine viel, viel größeren Stellenwert jetzt übernimmt. Und im Übrigen, vor 2000 Jahren oder vor mehr als 2000 Jahren war es auch schon der Fall, dass sich einzelne Personengruppen mit sowas beschäftigen konnten. Nichts umsonst gab es deswegen die griechischen Philosophen, die auch schon genau sich diese Fragen stellen konnten, während um die Ecke der Sklave gearbeitet hat. Der hat sich sie wahrscheinlich nicht so stark stellen können, jedenfalls ist es nicht so überliefert. Ja. Wollen wir mal zur ersten Frage kommen? Oder hast du noch einen Gedanken schnell vorher?
Nee, ich hab einen Gedanken, weil ich habe es mich selber gefragt. Jemand hat es mich in den letzten Tagen gefragt, sag mal, Christian, wann hattest du eigentlich zuletzt Langeweile? Und ich dachte so ein bisschen so, ich habe so als Angriff wahrgenommen, so, okay, was soll das? Also im Sinne von, ich habe genug zu tun, ich habe doch keine Langeweile. Und dann habe ich über diese Frage abends mal selber nachgedacht und dachte, ja stimmt, das ist eigentlich so ein Gefühl, als Kind kannte ich das. So als Kind hatte ich manchmal Langeweile. Also ich war einfach in meinem Zimmer und wusste, okay, die nächste Verabredung, weiß ich nicht, irgendwie heute 17 Uhr, jetzt haben wir 14 Uhr, Schule, Kindergarten schon vorbei. Was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich 3 Stunden Langeweile. Und so Langeweile ist irgendwie so ein Phänomen, was ich von früher kenne. Und als mir das dann gefragt wurde, ich habe es in dem Moment nicht ad hoc beantwortet, aber abends im Bett ist mir die Frage nochmal hochgekommen. Und ich dachte, ja, stimmt. Also wann hatte ich eigentlich zuletzt mal Langeweile? Und das ist irgendwie verrückt, dass es so in der schnelllebigen Zeit, wo du gesagt hast, wo wir alle irgendwie mehr zu tun als Zeit haben, sodass wir dieses Gefühl der Langeweile gar nicht mehr kennen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es ein zeitliches Phänomen ist oder einfach ein Kind- und Erwachsenenphänomen, aber also mir ist in der Selbstreflexion aufgefallen, spontan würde ich sagen, ich hatte bestimmt 20 Jahre keine Langeweile mehr.
Na, meinst du, als Kind hättest du Langeweile heute, wenn du ein Handy hättest?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist Langeweile wird wahrscheinlich irgendwann zu einem Privileg werden oder zumindest zu einer Qualität, ja, die man mal bewusst wahrnehmen könnte. Hat ja auch was mit Entschleunigung zu tun, so ähnlich wie John, als er in das Café kam, ist ja auch so ein bisschen rausgekommen oder ein bisschen gebremst worden in der Geschwindigkeit der Hektik und so weiter, ja. Die erste Frage, die er gestellt bekommt, ist ja, oder die er dann sieht, ist, warum bist du hier, ja? Und ich sagte ja, das Ganze geht wie bei einem Coaching-Gespräch, ja, man, das wird versucht herauszufinden und herauszuentwickeln, was denn eigentlich die Bedeutung hinter der Frage ist. Es wird mit Metaphern gearbeitet, unter anderem mit der Metapher der Meeresschildkröte, ja? Fand ich ein ganz einsichtiges Bild, kann man auch ganz gut nähen, ja? Also da sagt halt die Casey entsprechend, na, guck mal, ich erzähle dir mal eine Geschichte und da ist halt diese Meeresschildkröte und die schwimmt halt da im Wasser, ja, und die könnte natürlich jetzt auch die ganze Zeit, wie wir es ja machen als Menschen, ja, versuchen mit voller Kraft so eine mögliche Sache umzusetzen, ja, egal, gegen alle Widerstände koste es, was es wolle. Die Meeresschildkröte setzt ihre Energie aber anders ein, die achtet so ein bisschen auf die Strömung und auf das, wie das Meer sich bewegt und passt ihre Bewegungen entsprechend auch der Strömung an. Das heißt, sie geht ein bisschen mehr mit dem Flow. Und vielfach, das kennen wahrscheinlich auch viele, die jetzt hier zuhören, hat man sich ja so einen Kopf gesetzt oder ein bestimmtes Projekt im Privaten oder auch beruflich, dass man jetzt auf Biegen und Brechen durchsetzen muss. Egal, ob es gerade passt oder nicht, was einen unheimlichen Stress natürlich erzeugt. Das heißt, zunächst erstmal mit der Akzeptanz von Dingen, die wir auch nicht unbedingt im Griff haben, umzugehen, ist so ein Teilbereich, auf den der John auch mit dieser Frage kommt, ja. Und das eine ist halt auch, wenn du nicht weißt, was du tun möchtest, ja, dann tut man natürlich alles Mögliche. Dann ist es dieses Hamsterrad und man wendet seine Zeit, seine Aufmerksamkeit und seine Energie dafür auf, das zu bewältigen, letztendlich da durchzupaddeln, ja. Aber wenn man weiß, was für einen wichtig ist, dann kann man natürlich ganz anders Prioritäten setzen. Du kannst auf einmal sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht. Ob das jetzt direkt so einfach umzusetzen ist, Christian, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, ja. Alle Dinge sind ja immer leichter gesagt als getan. Aber grundsätzlich, wenn ich weiß, was die Dinge, was Qualitäten sind, die für mich wichtig sind, zum Beispiel Me-Time, ja, eine Stunde für mich, wo ich Langeweile haben kann oder mich mit meinem Lieblingsbuch oder Nerdkram beschäftige, was auch immer, könnte so eine Qualität sein, ja. Oder dass ich auf was Längeres hinarbeite oder mich in eine bestimmte Richtung entwickle, ausbilde oder ähnliches. Also die grüne Meeresschildkröte, die zeigt letztendlich go with the flow, wenn man so will, ja, als eine Metapher.
Das finde ich ja auch relativ spannend, weil du hast gerade so diese Parallele gemacht, dass wir häufig in so einer Welt leben, wo wir dann Sachen durchdrücken, auch wenn es vielleicht gerade gar nicht passt. Und hinter diesem sich dem Warum bewusst zu werden, ist, was wir dann auch von der Meeresschildkröte mitnehmen können, auch ein bisschen bewusster vielleicht auf die Signale im Hören, die vielleicht an mich gesendet werden, im Sinne von, okay, das, was ich hier gerade versuche, auf Teufel komm raus durchzudrücken, das passt gerade vielleicht einfach nicht. Vielleicht passt es gerade nicht in den Kontext, vielleicht passt gerade nicht zu mir. Also auch so ein bisschen bewusster auf die Signale horchen, die Welt, mein Umfeld oder auch manchmal ja der eigene Körper mir selber sendet, wenn etwas nicht passt, statt zu sagen, okay, durch damit. Was ja auch, und wir haben am Anfang über dieses fälschliche Narrativ gesprochen, so das Überstunden manchmal als Zeichen des Erfolgs genannt wird, so finde ich manchmal dieses so Sachen so durchdrücken auf Teufel komm raus, wird mir persönlich auch viel zu oft als etwas Positives angesehen. So, ja, das ist jemand, der trotz aller Widerstände hat, der so durchgedrückt im Sinne von, okay, wenn manchmal Widerstände da sind, macht es vielleicht auch mal Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, so warum und was wollen sie mir vielleicht gerade sagen, sie ja vielleicht als Botschaft auch zu sehen.
Genau, und das als Botschaft auch, das auf jeden Fall zu reflektieren. Wahrscheinlich muss man nicht jeden Widerstand sozusagen dann auch klein beigeben, aber ja, es macht natürlich total Sinn, sich zu überlegen, steige ich jetzt hier ein oder nicht und wenn ja, warum? Und das zeigt auch nochmal auf, dass gerade diese Meeresschildkröte, die scannt ja die ganze Zeit ab, wie geht denn die Strömung, ja? Das heißt, das, was der John hier macht, sich einmal hinzusetzen und zu sagen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, kann man natürlich auf einer anderen Ebene immer wieder machen. Zum Beispiel, wir hatten schon mal einmal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, Journaling ist da eine super Geschichte, ja, sich hinzusetzen, was sind eigentlich die Dinge, die gerade gut laufen oder ähnliches, dass man das notiert, man nimmt einen Zettel, nimmt einen Stift, schreibt die Dinge auf, die einem durch den Kopf gehen, sortiert nochmal ein bisschen, ist eine gut investierte Zeit, um nachher mit anderer Klarheit rauszugehen. Es gibt noch eine zweite Metapher, die dort mitschwang. Die würde ich hier auch gern teilen. Für alle, die das Buch noch lesen wollen, könnt ihr trotzdem natürlich gerne machen, aber ja, ihr habt schon gemerkt, wir spoilern hier ein bisschen. Da wird erzählt, du hast vorhin auch gesagt, ja, was ist erfolgreich? Erfolgreich ist halt möglichst viel Gewinn machen, wirtschaftlich erfolgreich sein. Und sie reden hier auch über eine Geschichte, da trifft ein Geschäftsmann so einen Fischer, ja, und der Fischer erzählt so, was er macht am Meer. Er sagt so, ja, ich gehe halt gern fischen morgens, ja, ich frühstücke mit meiner Familie, dann fahre ich raus, fische ein bisschen, dann sehe ich abends nochmal meine Kinder so ein bisschen rumspielen und dann mit meiner Frau gehe ich dann spazieren nochmal abends oder so. Okay, sagt der Geschäftsmann, super, und du fängst dir viele Fische und das macht dir Spaß? Ja, das macht mir Spaß, das, was ich gern tue. Okay, aber könntest du denn auch noch mehr Fisch fangen? Ja, ich könnte auch noch mehr Fisch fangen. Okay, dann könntest du ja noch mehr Fisch fangen und dann könntest du eigentlich diesen Fisch noch verkaufen und in ein paar Jahren hättest du einen größeren Fischereibetrieb vielleicht, da würden noch Leute für dich arbeiten und dann könntest du letztendlich ja immer mehr ein Stück weit Reichtum dann dadurch auch anhäufen, könntest mehr Verantwortung übernehmen, das Ganze könnte ja super wachsen und am Ende hättest du doch ausgesorgt für deinen Ruhestand und könntest dich dann richtig entspannt zur Ruhe setzen. Der Fischer so, okay. Das heißt, du sagst, ich könnte eigentlich noch mehr Fische fangen, als ich eigentlich brauche jetzt, ja? Weil manchmal fange ich Fische und die wacke ich auch wieder zurück ins Wasser, weil ich brauche sie einfach gerade nicht, ja? Aber ich könnte mehr Fische fangen, als ich brauche. Warum sollte ich das tun? Naja, du könntest halt was Großes aufbauen und du könntest und so weiter, ja, das wirtschaftlich so ein bisschen ausgeputzt. Dann sagt er so sinngemäß der Fischer, okay, also ich könnte jetzt das alles größer machen, mehr Fische fangen, als ich brauche, damit ich dann später etwas habe, wo ich meine Kinder, die dann aber schon größer sind, mit denen dann Zeit vielleicht verbringen kann und mit meiner Frau dann einen Spaziergang als Ruheständler letztendlich am Strand machen. Also er spiegelt so ein bisschen, ich könnte eigentlich das machen später, ja, was ich jetzt ja auch schon den ganzen Tag mache, weil ich halt in meinem Flow bin und genau in dieser Existenz bin. Was ich ziemlich interessant finde, was man sich auch durchaus mal vor Augen führen kann, das ist diese Hypothek auf später, ja, ich arbeite vor auf später und der Fischer sagt, hey, eigentlich genau das mache ich gerade, aber es gibt eine Sache, die ich später nicht nochmal wiederholen kann und das ist meine Kinder halt beim Aufwachsen beobachten.
Ja.
Also fand ich durchaus stark. So, also warum fischt er nicht den ganzen Tag und verkauft den Fisch? Weil er eigentlich genau das macht schon, was er braucht und nicht auf dieses unbedingte Wachstum aus ist. Und das ist natürlich auch ein Narrativ stark in unserer Gesellschaft, das unbedingte Wachstum und Wachstum vor allem, dass immer was Neues nachkommt. Also nicht Wachstum und wir reusen das dann und machen es dann nochmal, bringst nochmal neu in den Kreislauf, nee, sondern wegschmeißen, neu kaufen im Prinzip, ja. Oder auch über die eigenen Verhältnisse und Maße fischen. Ja, das ist ja auch eine Metapher, die sich heutzutage doppeldeutig nochmal darstellen wird. Ja.
Ich glaube auch, wenn wir dieses Hypotheken oder dieses Hypotheken aufbauen, so dieses Sparen für später, So kann man natürlich sagen, dass wir halt in dieser Gesellschaft oder in dieser Business-, Arbeits-, Erfolgsgesellschaft oder in diesem Karriereleiter-Narrativ sind. Das ist jetzt jemand, der einfach sagt, ich spare eigentlich nicht für später auf. Das haben wir zu Beginn schon gesagt. Ich mache jetzt genau so viel, wie es für jetzt cool ist, und den Rest möchte ich mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kindern verbringen. Das ist wirklich so als negativ angesehen wird. Dass ich manchmal das Gefühl habe, die Leute, die das machen, die trauen sich fast gar nicht so darüber zu reden, im Sinne von, oh, das ist jetzt negativ, oder dann wird man als, hey, du machst zu wenig aus deinem Leben, du könntest doch so viel mehr, du könntest doch viel erfolgreich sein. Also, dass wir, ich glaube, es hat sich schon viel, viel gewandelt in der letzten Zeit. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass man noch sehr viel Gegenwind genau dafür bekommt. Also quasi, das wäre so etwas, wo ich sagen würde, hier würde es Sinn machen, in Widerstand mal reinzugehen und vielleicht an der Stelle nicht mit dem gesellschaftlichen Flow mitzugehen.
Kann ja durchaus sein, und man muss auch sagen, es kann ja durchaus für jemanden sehr erfüllend sein, vielleicht so einen Fischereibetrieb aufzubauen oder etwas Großes. Das kann ja genau für jemand anders auch so etwas sein, wo er sagt, genau das ist es. Ich möchte Dinge skalieren, groß machen, das ist genau das, was ich gut kann und möchte. Ja, ich glaube, das zeigt auch nochmal auf, dass eben, ja, also das, was Menschen letztendlich treibt oder was sie antreibt, was denen ihr Sinn des Lebens ist, das gibt halt jeder seinem Leben ganz persönlich. Und diesen Marker setzt man auf seinem Leben dann persönlich auf. Und wenn man zurückblickt, idealerweise, dann hat man das so gelebt, wie man es dann auch tatsächlich wollte, und seine Zeit dafür eingesetzt, für das, was einem wichtig ist. Und ob das jetzt im karitativen, sozialen Fischbetrieb liegt oder in die Dinge groß machen und so weiter, das ist tatsächlich dann sehr individuell. Und das Buch plädiert letztendlich dafür, hierfür eine Frage zu dem, wofür setzt du deine Zeit ein? Es gibt auch noch ein anderes kleines Gleichnis dahinter, so ein bisschen, womit verbringst du deine Zeit? Ja, und es gibt Leute, die öffnen ganz akribisch jeden Brief. Ja, ich muss sagen, ich bin ein kleiner Schludrian, was sowas angeht. Aber es gibt Leute, die öffnen jeden Brief, gucken sich das an, egal ob es Werbung ist oder sonst was. Und er macht das halt auch, der John. Ja, das ist so ein Beispiel da drin. Und dann guckt er sich das an und überlegt so, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich, jeden Brief zu öffnen, wenn ich das so und so viele Minuten am Tag mache. Und kommt dann irgendwie drauf, weiß nicht mehr genau, ich glaube ein Jahr oder so seines Lebens verbringt er halt mit dumme Briefe öffnen. So. Ist natürlich interessant, wenn man jetzt überlegt, dass man 70 Jahre oder vielleicht 80 Jahre in der heutigen Zeit, so irgendwo dazwischen ist das durchschnittlich, 75 bis 80 Jahre so eine durchschnittliche Lebenserwartung, ja, da kann man sagen, okay, ein Jahr davon ist halt Briefe öffnen. Möchte ich das? Und dann kann man sich bewusst dafür oder dagegen entscheiden. Ja, auch wenn man das jetzt mal sich vor Augen führt, dann könnte man sagen, okay, wie viele Sommer habe ich noch? Wenn ich jetzt 46 bin, ja, und sage, okay, 86 oder 80 ist so die Lebenserwartung, wie viel Sommer habe ich eigentlich noch vor mir? Was möchte ich eigentlich in diesen Sommern noch machen? Genau, und das fand ich einen ganz interessanten Punkt, und darüber kommt der John halt auch ins Nachdenken und findet halt heraus, was möchte ich denn eigentlich machen, und ändert so ein bisschen seine Perspektive. Ich würde sagen, hier wird es schon erstmal deutlich, dass er so ein bisschen von diesem Hamsterraddenken wegkommt und so ein Stück weit wirklich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, nachdenklich wird. Ja, es geht weiter mit einer weiteren Frage. Und die nächste Frage, die er dann gestellt wird, bekommt und die vielleicht auch auf den ersten Blick so, ja, muss man erstmal ein bisschen tiefer eintauchen, wirkt: Hast du Angst vor dem Tod?
Ist ja auch eine Frage, die das sein. Ja, genau. Die kommt doch so drastisch daher. Also Tod ist ja sowas Endgültiges, so, es ist so das Ende. Das heißt, die Frage, also wir haben ja am Anfang der Folge drüber gesprochen, bei der ersten Frage war es schon so, dass man erstmal irritiert ist, vielleicht in so eine verteidigende Haltung geht. Bei der zweiten ist es ja nicht noch extremer. Also allein schon die Frage, wo der Tod als so finales biologisches Ende drin vorkommt, die kommt ja sehr, sehr drastisch daher, was ja dann, und darauf werden wir jetzt ja eingehen, was ja eigentlich dahinter steckt, das führst du ein erfülltes Leben. Und was ja dann quasi, wenn ich weitergehe, in dieser Frage steckt, ist ja dieses Gedankenexperiment. Ich weiß, dass wir, ich muss gerade selber überlegen, in was für einer Folge wir über den Ebenezer Scrooge von einer Weihnachtsgeschichte gesprochen haben. Und das war ja auch, ich glaube, es war in der Ego-Folge. Vielleicht war es in der Ego-Folge. Wir schreiben es nochmal.
Ego-Muskeltraining und genau. Basketballstars und der Wandel des Coaches.
Genau. Und diese Ebenezer Scrooge, also aus einer Weihnachtsgeschichte, dem begegnen ja drei Geister, also die der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und was die Geister der Zukunft machen, ist ja letztlich, dass er quasi so zu seiner eigenen Beerdigung reist und also dem Geist begegnet, aus der Zukunft zu seiner eigenen Beerdigung und dann quasi so auf sein Leben zurückblickt und quasi von diesem Moment an betrachtet, hey, zu was hat das Leben, was ich so geführt habe, und vielleicht auch die Art und Weise, wie ich mich meinen Mitmenschen gegenüber verhalten habe, zu was hat das eigentlich geführt? Und wenn man mal aus diesem Blickwinkel sich die Frage stellt, hast du Angst vor dem Tod, ist es ja was ganz anderes. Und da geht es gar nicht darum, ob ich jetzt irgendwie eine biologische Angst, wie sich das anfühlt oder wenn ich da Schmerzen haben, sondern hey, wenn das irgendwann kommt, kann ich dann an dich zurückblicken und kann sagen, ja, ich hab ein cooles Leben geführt. Deswegen kommt die erstmal drastisch daher und man kann sie erstmal falsch interpretieren, aber eigentlich geht es darum, bin ich ja nicht glücklich mit dem Leben, so wie ich es führe.
Genau, also die Zeit ist ja endlich, die wir hier haben. Ja? Und vorhin bei der ersten Frage ging es ja schon darum, was ist denn eigentlich eine Priorität, was ist denn wichtig für das Leben, was ich gerade führe? Wofür möchte ich meine Zeit, meine Energie einsetzen? Und die zweite Frage, die führt halt diese Grenze ganz stark ein. Ja? Also Tod ist zeigt uns die Endlichkeit auf letztendlich als Menschen. Ja, und die Angst vor dem Tod, die kann ja auch unser Handeln durchaus beeinflussen. Ja, also man könnte natürlich sagen, das kann in unterschiedlichste Richtungen gehen, in so totale Hektik und alles irgendwie zu machen, weil jeder Tag kann ja der letzte sein. Es kann aber auch dazu führen, dass die Prioritäten dann nochmal anders gewählt werden, die ich in meinem Leben setze, was ich ausprobieren möchte, wo ich nochmal hin möchte oder ähnliches, mit wem ich wie Zeit auch verbringen möchte, dass das nochmal unsere Entscheidungen ganz entscheidend beeinflusst. Ja, und die Frage, fürchtest du dich vor dem Tod? Na, wie würdest du die beantworten?
Ganz spontan würde ich sagen, nein. Also ich habe das Gefühl, relativ glücklich mit dem Leben zu sein, was ich führe. Und trotzdem merke ich, es gibt immer so Lebensphasen oder es gibt immer so Dinge, die man tut, wo ich manchmal denke, okay, jetzt gerade dürfte ich mir die Frage vielleicht nicht stellen. Also ich glaube, wir haben alle so Momente, wo es uns gut tun würde, sich mal mit dieser Frage zu beschäftigen. Mhm. Also quasi generell würde ich sagen, führe ich ein glückliches Leben, aber natürlich habe ich, so wie jeder andere von uns wahrscheinlich auch Phasen, wo wenn wir uns diese Frage stellen, wir uns wirklich fragen müssen, hey, das, was ich gerade tue, das, was ich mir gerade antue, das, egal ob das jetzt beruflich, privat oder sonst im Bekanntenkreis ist, ist das eigentlich etwas, mit der ich meine endliche Zeit verbringen will? Und somit würde ich sagen, generell bin ich gerade glücklich, insbesondere jetzt in diesem Moment, wo wir in unserem Podcast sind, also das werde ich sicherlich nicht bereuen. Und dennoch glaube ich, dass es Phasen gibt, wo diese Frage mich genauso zum Nachdenken bringen würde. Wie willst du es sagen?
Ich würde sagen, das wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Da müsste noch ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen, weil ich möchte bestimmte Dinge noch beobachten, erleben. Und dafür würde ich sagen, das wäre jetzt zu früh. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch tatsächlich in eigene Gesundheitsperspektive nochmal ein ganz anderes Schlaglicht werfen. Ja, wie ernähre ich mich? Was ist mit Sport? Alles, was darauf hinausgeht, eigentlich das Leben nochmal tendenziell zu verlängern oder Lebensqualität auch zu verlängern. Ja, die Prioritäten, die wir tatsächlich in unserem Leben geben, die haben auch stark mit dieser Endlichkeit zu tun.
Und ich finde es auch. Oh, sorry.
Nee, und da merke ich schon, also grundsätzlich ist es ja so, guck mal, das ist eine philosophische Frage auch. Was denke ich, was dann kommt beim Tod, ja, oder mit dem Tod letztendlich einher? Also, wenn ich davon ausgehe, dass ich dann erst ins Paradies komme, dann habe ich sicherlich keine Angst vor dem Tod, ja. Wenn es so ist, aber dass ich sage, naja, am Ende ist es so wie jetzt gerade. Das ist ja ein Handy oder sowas. Jetzt gerade ist es so, dass die. Jetzt gerade ist es so, dass, wenn du sagst, vor meiner Geburt, ja, da war ja nicht viel da, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ja? Wenn ich davon ausgehe, dass es danach auch wieder so wird, dass dann einfach nichts da ist, ja, sondern dass dann, ja, das Bewusstsein letztendlich auch endet, da werde ich da wahrscheinlich gar nicht so viel mitbekommen. Also es gibt einzelne Philosophen, Epikur war einer zum Beispiel, der so sagte, es kann nicht beides geben, ja. Also wenn der Tod anwesend ist, sind wir nicht mehr da. Und umgekehrt ist es halt auch so. Wenn wir da sind, ist der Tod gerade nicht da, ja. Und an dessen Stelle tritt dann was anderes. Also da denkt man natürlich schon drüber nach, Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber sich der Endlichkeit bewusst zu werden und tatsächlich darüber nochmal sich zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich machen? Und sich auch für sowas zu entschließen, wenn man mal die Idee hat, zum Beispiel, ich würde gerne mal einen Podcast mit Christian machen und sich das einfach zu gönnen, ja, und diese Zeit dann auch dafür einzusetzen, dafür hilft mir diese Frage, ja, welche Entscheidungen möchte ich eigentlich treffen, was möchte ich, welchen Themen möchte ich Priorität in meinem Leben geben?
Genau, und das ist so ein bisschen das, wo ich dich gerade auch so sehr unterbrochen habe, wo es, glaube ich, gar nicht darum geht, diese Frage irgendwie normativ zu stellen, im Sinne von, du musst immer das eine machen, so, mach nie was, was deine Lebenszeit verkürzen wird, oder mach nie was, was irgendwie Auswirkungen auf deine Gesundheit haben könnte, aber sich diese Frage einfach bewusst zu stellen, weil ich finde, das kann auch in so Extreme gehen, im Sinne von, okay, wenn ich das jetzt tue, dann, keine Ahnung, verringert das meine Lebenszeit, was dazu führen wird, keine Ahnung, dass ich nie ein Stück Schokolade esse, weil die Welt sagt, nee, wenn du jetzt die Schokolade isst, dann, keine Ahnung, lebe ich 3 Stunden weniger oder trink nie dieses Glas Wein, dass es gar nicht darum geht, aber dass es darum geht, sich einfach für sich selber bewusst zu machen und diese Entscheidung sehr bewusst zu machen, im Sinne von, hey, ich will jetzt gerade diesen Moment genießen und deswegen, keine Ahnung, esse ich jetzt dieses Stück Schokolade oder tue ich das, und und es nicht willkürlich zu machen und sich immer wieder diese Entscheidung bewusst zu machen. Und deswegen finde ich diese Parallele gut. Also klar, jetzt würde ich auch noch sagen, ich habe noch eine ganze Menge vor mir. Also so 100 Jahre habe ich noch vor. Also darum geht es gar nicht. Und auf der anderen Seite die Handlung deutlich bewusster zu stellen. Und deswegen finde ich diese gedankliche Reise, die zum Beispiel der Ebenezer Scrooge gemacht hat, wahnsinnig wertvoll, weil er hatte ja auch das Glück, er ist in die Zukunft gereist, hat dann mal zurückgeschaut, ist aber dann wieder in die Gegenwart gereist, und es gibt keinen zweiten Teil der Geschichte, aber das, was einem am Ende der Geschichte so geteasert wird, ist ja, dass er da durchaus sehr bewusst seine Handlung wählt und sich mit dieser Frage häufiger mal beschäftigt.
Ja, weil man aus dem Rückblick dann denkst, oder dann vielleicht so eine Angst davor kommt, dass man Dinge nicht getan hat, die man dann vielleicht in der Rückschau doch besser getan hätte. Ja? Und wir alle wollen ja auch irgendwie, oder viele von uns wollen ja irgendwie noch ein bisschen, bestimmte sind ja selber in unserem eigenen Narrativ unterwegs und wollen irgendwie auch, dass Leute auf uns blicken so ein bisschen, ja, und bestimmte Dinge vielleicht auch sehen. Einigen ist es wichtiger, anderen ist es weniger wichtig. Also diese Frage, hast du Angst vor dem Tod, die kann man natürlich einfach mit Ja oder Nein beantworten. Die dient hier natürlich wie die anderen Fragen auch als Reflexionsfrage und so ein bisschen darum zu drehen, was ist dir eigentlich wichtig, was soll am Ende von einer bestimmten Zeit da sein. Und Schokolade essen, das sind eine der kleineren Entscheidungen, wobei es aus einem Verhaltenskontext, wenn ich jeden Tag halt Schokolade esse, ja, dann kann ich mir das überlegen, aber ich glaube, es ist eine kleine Frage, und wohin es auch führen kann, ist aber, hey, bin ich jetzt im richtigen Setup, bin ich in dem, was ich gerne mache, unterwegs, ja. Und das führt uns auch zur nächsten Frage, führst du ein erfülltes Leben? Also hier muss man ja tatsächlich dann vorausstellen auch erstmal, was heißt denn jetzt eigentlich für uns ein erfülltes Leben, ja. Und so leiten sie auch ein, das meinte ich auch mit den Coaching-Techniken, die sie da nutzen. Ja, nehmen wir mal an, jemand wüsste, was für ihn erfülltes Leben wäre, was für ihn oder sie erfüllend wäre. Was wären das dann? Ja? So, was wäre das dann, was man dann machen würde? Darüber öffnet sich natürlich schon eine Perspektive, und das kann man gut abgleichen mit dem, was man auch gerade den ganzen lieben langen Tag tut. Ja? Es geht noch weiter. Weil das, was erfüllend ist, da haben wir meistens einen Sinnbezug drin. Ja, man könnte auch sagen, das geht so in die Richtung von der Glücksforschung, ja, von Mitch Mahaly. Ich habe den Namen jetzt bestimmt wieder falsch ausgesprochen, aber ich
finde Mihaly.
Chichi Mihaly, genau. Das Buch, das legen wir nochmal in die Shownotes rein, der sich damit gefragt hat, was ist eigentlich Flow-Erleben, was ist Glück? Also Glücksforschung tatsächlich im weitesten Sinne beschrieben, oder auch in das, was beforscht wurde für, was machen wir eigentlich aus eigenem Antrieb, ohne dass uns jemand eine Strafe androht oder dafür bezahlt. Also das, was man in so intrinsische Motivation nimmt, aus sich heraus Dinge zu tun, weil sie einem schlicht Freude machen. Und da gibt es so 3 Punkte, die da ja eine Rolle spielen, ne? Das eine ist, das muss was Sinnvolles sein. Keiner von uns möchte seine Zeit irgendwie in unsinnige Dinge stecken, ja, Sinnloses. Jeder hat sich schon mal gefragt, hey, was ist das für ein Sinn dahinter oder so? Und dann haben wir keinen Bock drauf, ja. Das zweite ist, dass wir auch ein Stück weit Gestaltungsspielraum haben. Also wir können das gestalten, was wir machen. Und das dritte ist, wir sind weder unterfordert noch überfordert, sondern haben Gelegenheit auch daran zu wachsen, ja. Wenn Leute sich Gitarre beibringen oder Sport machen oder was auch immer oder die Fußballmannschaft von irgendjemandem trainieren, Und das sind natürlich die Dinge, die häufig zu einer Erfüllung, zu einer Selbstwirksamkeit führen und wo wir auch einen Beitrag leisten. Wie gesagt, ohne dass es uns jemand befiehlt oder uns dafür bezahlt. Ja? Und gleichzeitig kann man das natürlich auch in Richtung Bezahlung denken. Da kommen wir dann aber gleich noch hin.
Was ich total spannend finde, ist, die genauen Zahlen kriege ich jetzt nicht mehr hin, weil ich habe es nebenbei aufgeschnappt im Film. Wir drehen natürlich auch über den privaten Kontext, da werden wir über den Arbeitskontext reden. So ist es ja so, dass wir zum Beispiel Geld für Arbeit kriegen. Das heißt, es gab einen relativ langen Zeitraum, wo wir über diese intrinsische Motivation im Arbeitskontext gar nicht so viel geredet haben oder gar nicht so viel nachgedacht haben, weil es halt so was wie, ja okay, da kriege ich doch Geld und dann werde ich da, keine Ahnung, befördert, nicht befördert. Also warum hier eine intrinsische Motivation? Das ist doch, also man macht halt Geld, weil man arbeitet. Und den Spruch, den ich neulich gehört, es kann sogar sein, dass es auch in dem Film Die Stille Revolution war. Da haben sie gesagt, okay, wie viele Jahre arbeiten Menschen eigentlich? Und da kommt man darauf, dass es mehrere tausend Jahre sind. Das ist wirklich ewig. Also seitdem es Menschen gibt, gibt es sowas wie Arbeit. So, dann haben sie eine zweite Frage gestellt, okay, und wie lange bekommen wir eigentlich Geld für Arbeit? Und dann merkt man, okay, das ist, wenn ich das ins Verhältnis setze zu dem Zeitraum, wie lange Menschen arbeiten, das ist ein total geringer Zeitraum. Also es kann sein, dass ich mir total vertue. Ich meine, es wäre irgendwie 200 Jahre oder so. 200, 250 Jahre bekommen wir für Arbeit Geld. Und das ist quasi so total, für uns ist es so manchmal so irritierend, sich mit intrinsischen Motivationen im Arbeitskontext zu beschäftigen. Und dann sind wir, okay, ich arbeite doch, damit ich Geld kriege und nicht, weil ich da irgendwas freiwillig tue. Da gab es eine ziemlich lange Zeit, wo es sowas wie Lohn und Arbeit gar nicht so gab. So, das war halt irgendwann eine soziale Erfindung, die dazugekommen ist, aber es gab eine lange Zeit, wo wir quasi kein Geld für Arbeit bekommen haben.
Ja, zum Glück bekommen wir heute welches, weil von irgendwas müssen wir erleben. Und klar, wenn du deinen eigenen Boden beackerst, dann ist es halt deine Daseinsberechtigung oder deine Existenz, so ein Stück Existenzgrundlage, könnte man ja sagen. Ja? Aber trotzdem ist es Arbeit. Und wir machen ganz viele Dinge auch als Arbeit, wofür die wir kein Geld bekommen. Also man könnte das jetzt auch Arbeit nennen, theoretisch, dass wir hier im Podcast sitzen, ja. Wenn es sich vielleicht anders anfühlt, muss keiner dafür bezahlen, so jetzt direkt.
Und das Schöne an der intrinsischen Motivation ist ja, es fühlt sich dann gar nicht wie Arbeit an. Also klar können wir jetzt auch sagen, okay, der Podcast kommt regelmäßig raus und das heißt, wir haben schon so einen kleinen Druck da, weil wir müssen so unsere Terminkalender reinkriegen und an dieser Folge muss technisch gearbeitet werden. Aber dadurch, dass ich jetzt mal behaupte, also bei mir kann ich es, bei mir bin ich mir sicher, bei dir kann ich es zu 99% behaupten, dadurch, dass wir diese drei Elemente, also einen Sinn dahinter sehen, was wir hier tun, dass wir einen Gestaltungsspielraum haben und dass wir merken, okay, wir wachsen noch irgendwie daran, dass es sich am Ende gar nicht wie Arbeit anfühlt.
Es nimmt ja auch immer mehr Formen an und auch in Arbeitskontexten wird Sinnbezug ja immer stärker genommen. Ich glaube aus zwei Gründen. Einerseits, weil es viel, viel klarer macht, was eigentlich auch erwartet wird. Was ist denn Sinn und Zweck dann von dem, was du hier tust, ja, in den Facetten, die stärker beschrieben werden können als das, was im Arbeitsvertrag steht, führt halt zu einer größeren Klarheit, ja, und auch zu weniger Frustration dadurch. Das heißt, diese erste Frage mit dem Sinn, warum bist du hier, die kann man natürlich auch auf der Arbeitsstelle stellen, ja. Und idealerweise gibt es natürlich so eine Überschneidung von dem, was man als persönlichen Antrieb hat und dem, was man dann in seiner Arbeit auch machen kann. Ist allerdings nicht immer so. Und gleichzeitig jeder Job, der hat ja eine gewisse Funktion. Da könnte man auch ja tatsächlich ein Selbstverständnis draus schöpfen. Und diese Unsicherheit geht gleichzeitig damit einher, ne? Weil die Frage, die sich auch der John dann stellt in dem Café und sagt, ja, nehmen wir doch an, du könntest machen, was dir Spaß macht, ja? Ja, glaubst du denn, du könntest dann erfolgreich sein? Also Leute, die Dinge machen, die ihnen Spaß machen, können die erfolgreich sein? Dann sagt er so, ja, wahrscheinlich schon, weil die hängen sich ja richtig rein und die machen es sehr authentisch und so. Ah ja, also dann könnten die wahrscheinlich auch, aber könnten die damit auch Geld verdienen? Naja, was glaubst du denn? Also jemand, der Dinge macht, die er richtig gut kann und die er richtig gerne macht, meinst du, der könnte damit auch, wahrscheinlich ist das in einigen Punkten eher der Fall, ja, also wenn du etwas machst, wofür es auch einen Markt gibt, für Künstler sagt man ja oft, da gibt es Leute, die sich auch total selbst verwirklichen, die können jetzt nicht immer davon leben, ja, also ganz so eindeutig, wie es jetzt in dem Buch ist, ist es vielleicht nicht, aber die Unsicherheit abzulegen, dass man nicht eher Dinge machen könnte, die einem auch gefallen, da lohnt es sich auf jeden Fall mehr als einmal drüber nachzudenken, mehr als zweimal drüber nachzudenken, auch wenn ich künstlerisch tätig sein will, kann ich ja eine Profession finden, die eher in diese Richtung geht und beispielsweise. Oder ich sage halt, ich verwirkliche meinen Lebenssinn und Lebenszweck halt auch nicht in der Arbeit, sondern mache das halt so, dass ich eine Arbeit habe, mit der ich dann das andere finde. Gibt, sind ja auch Modelle, die es durchaus gibt, ja. Aber tatsächlich stellen wir uns vor, wir würden so tun, wir würden das tun, was wir wirklich möchten und gerne machen möchten, ja. dann sollte man eigentlich die Dinge tun, die man gerne mag. So, das ist so ein bisschen das, was da rauskommt, ja. Und es wird auch so ein bisschen über die Falle gesprochen, die halt Konsum und Kaufen insgesamt so gibt, ja, bei diesem Ding. Weil letztendlich, je mehr du hast, ja, und das kennen, glaube ich, alle von uns oder viele von uns, je mehr du hast, desto mehr Verantwortung geht damit ja auch einher und desto mehr musst du das pflegen, ja. Das beste Beispiel ist großes Haus, ja. Wer so ein großes Haus haben will wie diesen Hollywood-Star, der muss sich natürlich auch entsprechend Gärtner und so weiter dann leisten können, ja, damit dieses Haus halt auch in Schuss gehalten wird beispielsweise. Naja, also das heißt, und das auch, zwingt uns eigentlich in noch mehr Konsum und das ist insofern auch eine Konsumfalle, ja, je mehr du hast, desto mehr hat es dich dann auch am Ende.
Genau, es gibt ja zwei Perspektiven. Die eine ist, dass desto mehr ich habe, dass da die Verantwortung, die daraus wächst oder quasi manchmal auch die Notwendigkeit, diese Dinge zu pflegen. Das andere ist, dass eine ganz große Falle von unserer Gesunggesellschaft ja so eine Art Gier ist. Also ich kann mich noch als Kind zum Beispiel dran erinnern, da war ich manchmal auch so gefangen. Da dachte ich manchmal so, boah, wenn ich dieses eine Spielzeug habe, dann ist der Peak erreicht. Also dann werde ich nie wieder Langeweile haben, weil das ist das ultimative Spielzeug schlechthin. Also dann werde ich nie wieder irgendwas anderes haben wollen. Ich hatte noch immer gesagt, du Mama, wenn du mir das kaufst, dann werde ich nie wieder fragen, ob du mir was kaufen willst. So. Was war der Fall, wenn ich das Spielzeug hatte? Natürlich, es gab immer eins danach. Und da habe ich auch nicht einen neuen Satz gekauft, wenn ich natürlich jetzt dramatisiere mit dem Wort, aber der Satz, den ich gehört hatte, war, Gier ist quasi niemals endlich. Also quasi so, der Wille, etwas Neues zu haben, etwas Neues zu kaufen, hört nicht mit dem Kauf auf. Das heißt, es wird immer ein danach kommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein eigenes Leben, mein eigenes Glück, meine eigenen Sinn irgendwie an Konsum irgendwie richtet, dann werde ich auch niemals glücklich werden, weil es immer ein, um einem kindlichen Beispiel zu bleiben, genau, und weil es auch immer ein Spielzeug danach geben wird.
Ja, es ist ein Glück im Außen. Es gibt ein schönes Buch, Dopamin heißt das, was sich auch Sucht im Kauf letztendlich entwickelt und was wir in unserer Gesellschaft halt immer mehr dieses von außen Ding brauchen. Da hast du vollkommen recht, ja. Also in der Tat, diese letzte Frage führt ihn dann auch dazu, sich zu überlegen, was ist eigentlich jetzt für mich ein erfüllendes Leben? Und er geht raus aus diesem Café, so kann man es eigentlich sagen, und hat drüber nachgedacht. Das Caféhaus ist eigentlich sein Reflexionsort gewesen. Ja, er hat darüber nachgedacht, was ist sein Sinn des Lebens? Und das ist der, dem er ihm halt gibt. Ja, was ist für ihn wichtig, um erfülltes Leben zu haben? Und auf diese Fragen kann er dann für sich eine Antwort finden. Das, was wir eben noch als in Richtung Konsum gesagt hatten, ist tatsächlich so. Ja, das könnte man sich auch fragen. Der Protagonist, der als Werbemanager, wie du gesagt hast, den sein Leben ist dann erstmal von materiellen Besitztümern geprägt. Aber er merkt auch, dass das ihn eigentlich nicht erfüllt, dass es ihn eher in diesem Hamsterrad dann auch hält, wenn man so will. Ja, insofern ist die Frage, die dieses Buch auch aufwirft, ob dieser materielle Reichtum tatsächlich mit Sinnbezug und dem, was im Leben wichtig ist, Beziehungen und Anerkennung auf einer Wertschätzungsebene tatsächlich noch gut einhergeht. Ja, das dann lenkt er damit natürlich auch den Blick weg von materiellen Gütern. Und man kann die einfachen Dinge dann entsprechend auch wertschätzen. Nochmal kurzes Schlaglicht auf Organisationen. Am Ende ist das, was hier gefragt wird, tatsächlich natürlich auch fürs Wohlbefinden von Mitarbeitenden wichtig. Und die Frage, warum sind wir hier als Organisation oder auch was der Sinn und Zweck von einzelnen Rollen oder Arbeitsprofilen in der Organisation ist durchaus hilfreich, um eine Klarheit nochmal zwischen allen Beteiligten dann an der Stelle herzustellen. Das kann man durchaus sagen. Und auch Prioritäten zu setzen für das, was tatsächlich dann Energie auch im Arbeitskontext natürlich dann auch zieht. Ja, am Ende verlässt John das Café als anderer John, als der ja reingegangen ist. Und für all diejenigen, die noch einen kleinen Ausblick wollen, es gibt auch noch ein zweites Buch dazu. Ja, die Rückkehr zum Café, glaube ich, heißt es dann auch so. Da geht es dann nochmal weiter. Bislang wurde das Ding noch nicht verfilmt. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal passiert. Hab gelesen, dass es irgendwie einen deutschen Schauspieler gab. Wie heißt der nochmal hier? Der bewegte Mann gespielt hat.
Til Schweiger,
dass der sich irgendwie mal Gedanken gemacht hat, das zu verfilmen, aber er hat es, glaube ich, noch nicht gemacht. Ist vielleicht auch ganz gut so. Also, wir können damit festhalten, ein Buch, was leichte Lektüre ist, es steht ja der Sommerurlaub an, also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwie euch mit diesen Fragen mal beschäftigen wollt und was wirklich leicht Verdauliches mitnehmen wollt, wo so ein paar Reflexionsfragen drin sind, könnt ihr euch das Buch schnappen, Das Café am Rande der Welt von Ston Strzelecki, leicht zu lesen und hilft einmal so ein bisschen zu sinnieren und über diese Fragen nachzudenken.
Ich habe es tatsächlich auch mal im Sommerurlaub gelesen.
Ja, tatsächlich, ja. Das ist recht, recht
verdauert. Kann es nur empfehlen, genau. Ich kann es nur empfehlen.
Gibt es auch als Audiobook ansonsten,
genau. Genau. Was, glaube ich, auch als Takeaway so wahnsinnig wichtig ist. Also da weiß ich, dass sozusagen das eine sehr große Erkenntnis von mir war, dass man sagt, okay, egal in was für einer Lage ich bin, es geht vielleicht doch darum, sich selber so ein bisschen auf dem Driver Seat von seinem eigenen Leben zu verstehen. Also quasi zu sagen, hey, ich bin der am Lenkrad sitzt von meinem eigenen Leben. Also weg aus diesem Narrativ zu bekommen, ich bin so gestresst, weil meine Kollegen wollen noch was von mir, der Kunde will noch was von mir und der will was von mir und der und ich habe keine Zeit, weil alles voller Aufgaben, wegzugehen im Sinne von, hey, was ist eigentlich die Antwort auf die Fragen, wenn ich mich mal hinters Lenkrad setze und sage, ich bin eigentlich der Fahrer oder die Fahrerin von meinem eigenen Leben und mal aus dieser Perspektive die Fragen zu beleuchten. Ich finde es ganz spannend, es gibt so eine Szene im Buch, wo die Casey zu ihm sagt, was passiert mit dir, wenn du die Fragen, wenn du einfach mal so ein paar Buchstaben an den Fragen änderst, weil eigentlich sind die Fragen ja, warum bist du hier, warum fühlst du den Tod, und was sie empfohlen, und das macht tatsächlich was, wenn man die Fragen mal anders sieht, wenn du das Du durch ein Ich ersetzt und dann quasi die Fragen siehst, direkt ganz was anderes, weil warum bist du, dann klingt das immer so, wenn ich es lese, okay, ich stelle das jetzt mal jemand anders, aber was passiert eigentlich, wenn ich die Fragen mal so lese, warum bin ich hier, warum fürchte ich den Tod und führe ich ein erfülltes Leben, und das weiß ich noch, es war so, auch wenn schon Jahre her ist, dass ich das Buch gelesen habe, das war bei mir auch so ein Aha-Moment, so in diesen Fragen einfach mal Du durch Ich zu ersetzen und dann das Ganze nochmal zu lesen.
Ja, oder sich tatsächlich hinzusetzen und das mal aufzuschreiben. Absolut, ja.
Genau.
Das führt uns tatsächlich dann mit uns selbst mehr in Kontakt. Und wie du sagst, wir sind selber die Dramaturgen unseres Lebens so ein Stück weit, ja. Also nicht alles können wir uns jetzt hierher zaubern, aber ganz, ganz vieles dann doch beeinflussen. Insofern können wir mehr Verantwortung für die Hauptrolle unserer eigenen Leben tatsächlich auch übernehmen.
Genau.
Ja, also drei Takeaways nochmal. Ja, fragt euch, was ist eigentlich für euch erfüllend in eurem Leben? Was ist das, warum ihr hier seid, was fällt euch leicht, was macht ihr gern? Und dann natürlich im Kontrast dazu, wie bringt ihr das in die Welt? Was möchtet ihr unbedingt noch machen in eurer Lifetime, in eurer Lebensspanne? Und ja, was braucht es eigentlich wirklich für die Erfüllung, damit ihr zufrieden und glücklich seid? Und das Thema Glück können wir, glaube ich, noch in einer anderen Kontexten immer wieder hier in unserer Folge hochbringen. Und für all diejenigen, die sich immer wieder fragen, okay, wie kann man das im Arbeitskontext nutzen? Ihr könntet euch zum Beispiel fragen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck von der Company, die wir machen? Wie wäre das, wenn wir uns darüber im Team mal unterhalten? Oder was ist vielleicht auch der Sinn und Zweck einer einzelnen Rolle oder der Tätigkeiten, die wir hier auf unserer Arbeit die ganze Zeit tun? Ja, damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Buch. Danke, Christian.
Danke
für den schönen Austausch und von meiner Seite bis ganz bald.
Bis bald, servus.
Und für all diejenigen, die uns noch Feedback geben möchten oder wie andere auch Fragen nochmal stellen oder Hinweise vielleicht geben, was wir mal besprechen sollen, nutzt gern unseren Instagram-Kontakt, den ihr findet hier in unseren Shownotes oder schreibt uns einfach eine Mail. Bis dann.